Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maja Elmenreich und folgenden Fragen. Wie wird die neue Oper in Hamburg aussehen? Die Jury hat sich einstimmig für einen Siegerentwurf entschieden. Was macht Jeanne d'Arc im 21. Jahrhundert? In Amsterdam ist die Tschaikowski-Oper mal wieder zu sehen. Worin liegt der Reiz der Hallig? Heute kommt Yunnan, der neue Film von Amer Fakhr Eldin, ins Kino. Und wie geht es dem Friedenspreisträger Boualem Sansal? Gestern konnte er das Gefängnis in Algerien verlassen und wurde nach Berlin ausgeflogen. Sprengt die Opernhäuser in die Luft. Mit dieser bewusst provokanten Forderung hat der Komponist Pierre Boulez 1967 für Aufsehen gesorgt. Er attestierte der Institution und der Gattung Oper damals eine existenzielle Krise. Fast 60 Jahre später, am heutigen Donnerstag, scheint das Gegenteil der Fall zu sein, nicht gesprengt, sondern neu gebaut wird oder erst einmal geplant wird. Ob nun Zufall, gutes oder schlechtes Timing, das sei dahingestellt, aber sowohl in Hamburg als auch in Düsseldorf sollen neue Opernhäuser entstehen und in beiden Fällen wurde heute bekannt gegeben, welche Entwürfe das jeweilige Rennen gemacht haben. In beiden Fällen haben nordische Architekten gewonnen, so viel sei schon mal verraten. Aus Hamburg berichtet unsere Korrespondentin Magdalena Neubig.
Die 16-köpfige Jury, die den Siegerentwurf ausgewählt hat, hat sich am Ende einstimmig entschieden. Für den Opernentwurf des dänischen Architekturbüros Bjarke Ingels Group.
Ja, ich kann es ganz kurz machen. Ich finde es ganz toll,
sagte Jurymitglied und Opernintendant Tobias Kratzer bei der Pressekonferenz, auf der der Siegerentwurf heute Vormittag vorgestellt wurde. Neben dem neuen Chef der Hamburger Staatsoper waren in der Jury unter anderem mehrere Senats- und Bürgerschaftsmitglieder und Architekten sowie der Opernstifter Klaus-Michael Kühne und seine Frau Christine Kühne vertreten. Die Jury habe den 5 beteiligten Architekturbüros eine klare Stoßrichtung vorgegeben, wie das fertige Opernhaus wirken solle.
Eine zurückgenommene Ikone, also etwas, was jetzt nicht versucht zu konkurrieren mit den anderen prägenden Gebäuden der Hafencity, sondern was sich einfügt und was außerdem einen Ort erschließt, der mehr als nur Oper ist. Ein Ort, an dem alle Hamburgerinnen und Hamburger das Wasser erleben können, den Hafen erleben können.
Beschrieb es Jörg Dräger von der Kühne Stiftung. Das dänische Architekturbüro Bjarke Ingels Group habe diesen Auftrag am besten erfüllt. Der Entwurf, den Bjarke Ingels sodann vorstellte, besteht aus einem gläsernen, abgerundeten Gebäude, um das und über das sich eine begehbare, begrünte Dachlandschaft zieht. Die Oper solle das Tal zwischen der Elbphilharmonie auf der einen und dem Elbtower auf der anderen Seite werden, sagte der Architekt. Und ein Treffpunkt zwischen Stadt und Hafen.
The opera feels like it could be this sort of valley between the two peaks, and it is really where the city and the port find each other.
Dass beim Entwurf der Bjarke Ingels Group das Opernhaus gewissermaßen mit einem Park verschmilzt, habe der Jury besonders gut gefallen, sagte Hamburgs Oberbaudirektor Franz Josef Höhing.
Es ist fast wie so ein vertikaler Garten. Es ist eine Oper, aber es ist auch ein begehbares Haus. Und das Schöne ist, dass man zwischen Freiraum und Haus gar nicht so genau unterscheiden kann. Man weiß gar nicht genau, wann fängt das Haus an und wo hört das auf und wann beginnt der Freiraum.
Die Oper solle durch den Dachgarten auch für Einheimische und Besucher zugänglich sein, die keine Opernaufführung im Inneren besuchen wollen. Hamburgs Kultursenator Carsten Broster glaubt allerdings, dass das neue Gebäude eine Chance sei, viele weitere Menschen für die Kunstform der Oper und des Balletts zu begeistern.
Für die Musikstadt Hamburg ist das auf jeden Fall ein Moment, der richtig Lust auf Zukunft macht. Und ehrlicherweise ist das etwas, was wir, glaube ich, gut gebrauchen können in diesen Tagen, dass wir etwas haben, worauf man sich, wenn man in die Zukunft der kulturellen Entwicklung guckt, auch freuen kann.
In Hamburg freuen sich allerdings nicht alle über den geplanten Opernneubau. So warnt etwa der Bund der Steuerzahler vor enormen finanziellen Risiken. Das Opernhaus soll zwar komplett durch die Kühne Stiftung finanziert werden, die Stadt Hamburg wird allerdings vorher das Baugrundstück für knapp 148 Millionen Euro erschließen müssen und zusätzlich rund 100 Millionen Euro in die Promenade und den Park drumherum stecken. Die Linksfraktion kritisiert außerdem den Geldgeber Klaus-Michael Kühne. Sein ursprünglich von seinem Großvater gegründetes Logistikunternehmen Kühne und Nagel habe seine NS-Vergangenheit nie richtig aufgearbeitet, obwohl es für das NS-Regime Möbel verfolgter und ermordeter Juden transportiert habe. Die Hamburger Architektenkammer stört sich außerdem daran, dass der Neubau hinter verschlossenen Türen entwickelt wurde. Angesichts der Bedeutung des geplanten Bauvorhabens hätten die Planungen öffentlich diskutiert werden müssen. In der Jury, die den Siegerentwurf ausgewählt hat, hätten außerdem nicht genug Fachleute gesessen. Ob Mitte der 30er Jahre in der Hamburger Hafen City tatsächlich ein neues Opernhaus stehen wird, ist aber so oder so noch nicht final entschieden. Zuerst einmal muss die Hamburger Bürgerschaft dem Vertrag für die neue Oper noch zustimmen. Und auch die Kühne Stiftung wird sich erst in circa 2 Jahren festlegen, ob sie die angedachte Summe von rund 330 Millionen Euro tatsächlich in das Bauprojekt investieren möchte. Dann nämlich soll die Opernplanung im Detail abgeschlossen sein.
Hamburgs neues Opernhaus, Magdalena Neubig über die Präsentation des Siegerentwurfs. Ein Opernhaus direkt am Wasser, das gibt's in Amsterdam schon seit Mitte der 80er. Nicht an irgendeiner Gracht liegt Het Musiktheater, sondern an der namensgebenden Amstel in Amsterdam. Die Architektur des Opernhauses macht den 80ern alle Ehre. Viel Backstein, viel Marmor, aus heutiger Sicht mehr funktional als originell. Sagen wir so, ein deutlicher Kontrast zur Nachbarschaft, zu den traditionellen Grachtenhäusern mit ihren schmalen Giebelfassaden. Aber jetzt soll es um die inneren Werte gehen, nämlich um das, was gestern Abend auf der Bühne der niederländischen Oper zu sehen war. Die Kämpferin, die Liebende, die Hexe, die Heldin. Peter Tschaikowskis Jungfrau von Orléans aus dem Jahr 1881. Seine Oper über Jeanne d'Arc. Heutzutage selten gespielt und in Amsterdam inszeniert von Dmitri Tschernjakow, dem aus Russland stammenden und schon lange von Bayreuth bis Salzburg, von Wien bis Straßburg tätigen Regisseur. Uwe Friedrich war bei der Premiere in Amsterdam. Uwe, Tschernjakow hat Wagner schon in einem Genlabor spielen lassen und Strauss in einer Hamburger Villa. Vermute ich richtig, dass es auch, ja, dass auch Johanna von Orléans nicht von ihm in die Echtzeit versetzt wurde?
Ja, das wäre mal eine echte Überraschung gewesen, wenn Tschernjakow sowas machen würde. Nein, er verlegt es in die Gegenwart eines totalitären Regimes, mutmaßlich nach Russland. Er ist ja auch immer sein eigener Bühnenbildner. Hier hat er einen großen Schwurgerichtssaal entworfen mit Reihen für die Prozessbeobachter, mit einem Richtertisch und mit so einem, ja, Käfig, in dem ja in Russland gerne mal vermeintliche oder auch echte Terroristen oder Systemstörer vorgeführt werden. Hier sehen wir also den Prozess gegen Johanna und die Idee ist wohl, dass wir die Geschichte dann in Rückblicken aus verschiedenen Perspektiven erleben oder nacherleben.
Mhm. So ein Operntransfer in die Gegenwart gelingt ja so gut wie nie zu 100%. Hakt's auch in diesem Fall?
In diesem Fall hakt es nicht nur, das ganze Ding ist schwer verkantet und blockiert, obwohl sich die Wände mächtig drehen und obwohl die Bänke immer wieder hin und her geschoben werden. Das liegt zum einen eben genau an dem Bühnenbild. Da kann man nicht viel machen, außer seinen Platz suchen und sich hinsetzen oder dann mal wieder aufstehen, wenn es was zu singen gibt. Aber echte Interaktionen können da kaum stattfinden zwischen den agierenden, den handelnden Personen. Es gibt ganz gegen Ende mal eine Szene, wo Lionel zu Jeanne d'Arc ins Gefängnis kommt. Die singen dann ein Liebesduett. Da gibt es mal zarte und zerbrechliche Momente, echte Interaktionen. Aber der Rest des Abends versinkt im Klischee und man muss dann auch sehr vieles nachlesen, was nicht inszeniert ist. Also dann sind wir hier mal an einem Tag im Prozess gegen Jeanne d'Arc. Da wird eine ganze Szene zur Halluzination erklärt. Das ist natürlich eine ganz einfache Lösung.
Bleibt uns noch die Hoffnung auf die Musik, die man ja in unseren Breiten gar nicht so oft zu hören bekommt. Ist das denn wenigstens ein Gewinn in Amsterdam?
Unbedingt. Das ist die Habenseite der Aufführung. Valentin Uryupin, ein junger russischer Dirigent, macht das sehr schon emotional, aber nie sentimental, nie kitschig, was ja immer die Gefahr ein bisschen ist bei Tschaikowski, wenn man zu sehr auf die Tube drückt. Das Niederlands Philharmonische Orchester spielt großartig diese dunklen Töne und Jelena Stichina singt die Johanna, die hören wir jetzt. Da hörte man auch sehr schön diese sämigen, sanften, weichen Streichertöne vom Nederlands Philharmonische Orchest. Die übrigen Sängerinnen und Sänger sind auf diesem Niveau. Da ist Nadezhda Pavlova als Agnès Sorel oder Alan Clayton als König, Andrzej Szilichowski als Lionel. Aber auch die kleinen Rollen super besetzt. Musikalisch ist das ein wirklich großartiger und sehr willkommener Abend.
Also, was machen wir? Ein Minus für die Regie, ein Plus für die Musik, wenn ich die Gelegenheit hätte? Sollte ich oder sollte ich es mir sparen?
Also ja, man sollte, um das so gut zu hören. Was das Szenische betrifft, sind wir ja Kummer gewohnt und können dann darüber gnädig hinwegschauen, wenn wir denn den Opernführer, in diesem Fall vielleicht sogar auch den Schiller, gelesen haben. Denn Tschaikowski orientiert sich in der Dramaturgie sehr an Schiller. Das hilft. Szenisch ist man eher froh, wenn es dann vorbei ist. Es fehlt eine Dreiviertelstunde und da ist man dann nicht unglücklich.
Uwe Friedrich, vielen Dank. Wir sprachen über die Neuinszenierung von Tschaikowskis Oper Die Jungfrau von Orléans in Amsterdam. Auf einer Hallig im nordfriesischen Wattenmeer, wo das Wasser bis zur Haustür kommt, wenn Land unterherrscht, dort spielt Yunnan, der neue Film von Regisseur Amer Fahre Eldin. Das Phänomen der Hallig hat ihn fasziniert, als er im Erwachsenenalter es kennengelernt hat, nachdem er nach Hamburg gezogen war. Denn zur Welt gekommen ist Amer Fahre Eldin in Kiew, noch zu Sowjetzeiten, und aufgewachsen ist der Sohn syrischer Geflüchteter auf den Golanhöhen. Das Gefühl der Heimatlosigkeit dürfte ihm also vertraut sein.
What is it to be displaced? What is it to feel displaced, to feel far? What is home? This question started when I started to think about the film.
Tja, wie fühlt es sich an, nicht am richtigen Ort zu sein, sondern weit davon entfernt? Was ist ein Zuhause? Diese Fragen haben Amer Fahre Eldin umgetrieben, als er angefangen hat, über seinen Film nachzudenken. Inzwischen ist Yunnan längst fertig, lief Anfang des Jahres im Berlinale-Wettbewerb und kommt heute in die Kinos. Katja Nikodemus hat ihn gesehen. Diese beiden Hinweise, Katja, die ich gegeben habe, die Hallig und die Frage nach der Heimat. Wie kommen die zusammen in dem Film Yunnan?
Ja, das alles kommt zusammen, indem wir diese vom Wind umtoste Hallig gemeinsam mit einem Fremden betreten. Und zwar mit einem Fremden, der wie auch der Regisseur einen arabischen Familienhintergrund hat und der wie auch der Regisseur Amer Fahre Eldin weit entfernt lebt von seiner Heimat. Und es ist offenbar eine Heimat, nach der sich dieser Held sehnt. Denn das erfahren wir schon am Anfang des Films, wenn dieser Munir, so heißt er, mit seiner Mutter in der Heimat telefoniert, die offenbar ihr Gedächtnis verliert. Und er bittet sie dann, ihm ein Märchen zu erzählen aus seiner Kindheit. Und dieses Märchen wird der Film auch bebildern, es wird auch eine Rolle spielen. Und man hat das Gefühl, dass diese Hauptfigur in der Figur dann von Hanna Schigula zeitweise so etwas wie einen Mutterersatz findet auf dieser Hallig. Denn sie spielt eben die Pensionswirtin, die ihm ein Zimmer gibt, einen warmen Tee und die ihm sagt, dass er mal seine nassen Sachen ausziehen soll.
Also Munir, der gespielt wird von Georges Chabas, ist das ein gebrochener Mann, als er da auf die Insel kommt, auf die Hallig?
Ja, mindestens gebrochen. Also man kann sogar sagen, ich glaube, er kommt dorthin im Zustand einer schweren Depression. Er hat Atembeschwerden. Am Anfang sehen wir ihn auch beim Arzt, er kann nichts feststellen. Der sagt, nehmen Sie sich eine Auszeit. Ja, und dann fährt er auf diese Hallig mit einem Koffer und einer Pistole. Dazu können wir uns unseren Teil denken. Und der Darsteller des Munir, Georges Chabas, der verströmt eben mit seinem ganzen Körper eine Schwermut. Er hat so eine Aura der Melancholie, der Trauer. Und dass er auf Langnes, der Hallig, ja, in dieser Wirtin Valeska einen Muttersatz findet, ist das eine, aber er ist erstmal tierisch genervt. Ja? Er soll da in einem zugigen Gästehaus untergebracht werden, das macht seine Laune nicht besser. Setzt auch an der Rezeption einen arabischen Fluch ab und sie fordert ihn dann auf, sich zu entschuldigen. Aber durch diese Begegnung und auch die Begegnung mit den anderen erstmal schroffen Hallig-Bewohnern wird er eben langsam herausgeholt aus seiner Einsamkeit, auch aus seiner Selbstbezogenheit.
Okay, die schroffen Hallig-Bewohner, hast du gesagt, ist Hanna Schigula, die wir ja wirklich als internationale Schauspiellegende kennen, seitdem sie mit Rainer Werner Fassbinder zusammengearbeitet hat. Ist sie auch so eine schrullige, schroffe Type da auf der Insel?
Sie ist eigentlich so eher die stille Sensation des Films. Sie ist einfach introvertiert zunächst mal. Also sie spielt diese Valeska, diese Pensionswirtin auf der Hallig. Ja, mit der ihr ureigenen Mischung von irgendwie abwesend sein und ganz da sein. Und wenn sie dann hinter dem dunkel getäfelten Tresen in ihrer leicht abgeblätterten Pension steht, dann wirkt sie wie eine stille Beobachterin. Es ist eben ihr Blick, ihr scharf beobachtender, genauer Blick, in dem diese arabische Fremde zu sich kommen kann Und sie sieht ihn sozusagen in seinem Menschsein. Also eigentlich bräuchten wir alle oder bräuchte die Welt diesen Blick von Hanna Schigula. Es wäre eine bessere Welt.
Eine Hallig ist ja wirklich ein besonderer Ort. Eine Insel, die bis auf diese höher liegenden Häuser bei Sturmflut im Wasser verschwindet. Für welche Bilder interessiert sich die Kamera in diesem neuen Film?
Also es ist wirklich eine beeindruckende Kamera. Die ist ganz ruhig und ganz aufmerksam. Und sie lässt die Natur in die Bilder einziehen, auch mit ihrem Rhythmus. Also den Wind, die Wolken, den peitschenden Regen, dann aufschreckende Vogelschwärme. Denn es braut sich auch draußen auf dem Meer im letzten Drittel des Films eine Springflut zusammen. Das sind sehr beeindruckende Bilder. Und es ist absolut faszinierend zu sehen, wie das Wasser dann mit ruhiger Gewalt auf diese Wiesen fließt, wie es immer weiter ansteigt und irgendwann landunter ist. Und Monir, der Fremde, der scheint sich eben in dieser existenziell einsamen, rauen Natur auch irgendwie spiegeln zu können. Also etwas kommt in Bewegung. Und das ist eigentlich das Tolle an diesem Film, wenn das Kino uns nicht sagt, es wird alles gut und alles löst sich auf, sondern wir können einen Menschen ein Stück des Weges begleiten und er kommt in Bewegung.
Katja Nikodemus über Yunnan, den neuen Film von Amer Fakhr el-Din. Heute kommt er in die Kinos. Es war die politisch-literarische Nachricht des gestrigen Tages. Boualem Sansal ist frei, wurde nach einem Jahr in Haft begnadigt vom algerischen Präsidenten. Am Abend dann die Bestätigung, die Maschine der Flugbereitschaft sei in Berlin gelandet und der 81-jährige krebskranke Sansal auf dem Weg in ein Krankenhaus. Nochmaliges Aufatmen bei allen, die sich für den französisch-algerischen Schriftsteller stark gemacht haben. Am Ende hatte die wiederholte Bitte des deutschen Bundespräsidenten den Ausschlag gegeben. Die Forderungen des französischen Präsidenten hatten in Algier nichts bewirkt. Boualem Sansal, Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels 2011, er hatte in einem Interview den Grenzverlauf zwischen Algerien und Marokko in Frage gestellt. 5 Jahre Haft, so die Replik der algerischen Justiz. Martin Schuld vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels kennt Boualem Sansal persönlich, denn er leitet die Geschäftsstelle des Friedenspreises. Herr Schuld, gibt es neue Nachrichten von Boualem Sansal, wie es ihm geht nach der Begnadigung und der Ausreise nach Berlin?
Ja, guten Abend erstmal. Ja, zwei meiner Kollegen sind gerade bei ihm im Krankenhaus, aber ich habe leider keine Nachricht, wie es ihm geht und ob es ihm gut geht. Aber ich finde, es ist schon mal ein gutes Zeichen, dass er Besucher empfangen kann.
Ja, Sie erreichen wir gerade in Italien. Ihre Kolleginnen sind bei Sansal quasi im Krankenhaus. Das heißt, die Tatsache, dass sie überhaupt so weit vorgelassen wurden, spricht dafür, dass er Besuch empfängt.
Ja, genau.
Herr Schuld, Sie vom Börsenverein, auch frühere Friedenspreisträger, haben sich ja für Sansal eingesetzt. Viele Solidaritätsveranstaltungen haben stattgefunden. Werden Sie vom Friedenspreis nun auch in besonderer Weise den weiteren Weg von Sansal begleiten, so wie jetzt die Kollegin quasi auf der Station im Krankenhaus?
Ja, das gehört schon zu unserer Verpflichtung. Wir sind irgendwie schon so ein bisschen was wie eine Familie geworden, die Friedenspreisträgerinnen. Und wenn wir jemanden mit einem Friedenspreis auszeichnen und der sich auch in besonderen Situationen befindet, dann sind wir natürlich immer dabei und versuchen ihm auch in Fällen wie bei Boualem Sansal oder wie vor ein paar Jahren mit Tsitangaremba ihnen auch zu helfen.
Die diplomatischen Beziehungen zwischen Algerien und Frankreich sind derzeit nicht existent. Der deutsche Bundespräsident konnte nur in Algier Gehör finden. Welche Rolle hat bei all dem gespielt, dass Boualem Sansal Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels ist?
Ich glaube, das hat schon eine Rolle gespielt. Boualem Sansal ist ja kein deutscher Staatsbürger. Wir hatten auch bei den ersten Bemühungen, auch mit dem Auswärtigen Amt, sind wir so ein bisschen auf eine Mauer gestoßen. Und sein Status als Friedenspreisträger hat uns schon geholfen. Als wir dann den Bundespräsidenten kontaktiert haben, hat er uns schon selber mitteilen lassen, dass er schon dran ist, dass er das auch an seine Verpflichtung sieht. Und über die Monate blieben wir in Kontakt und jetzt ist es gut ausgegangen.
Jetzt ist es gut ausgegangen und Sie, Martin Schuld, bleiben in Kontakt mit Boualem Sansal. Wovon gehen Sie aus? Ein Leben im Exil für Boualem Sansal beziehungsweise in Frankreich, ist das womöglich die Zukunft? Eine Rückkehr nach Algier, nach Algerien wahrscheinlich nicht, oder?
Also nach Algerien kann ich mir nicht vorstellen. Und mit Frankreich, da hat ja gestern Klaus Leggewieber Ihnen auch einiges gesagt. Das muss man einfach gucken, wie ruhig er dort leben kann. Ich hoffe erstmal, dass er in den nächsten Wochen einfach mal zur Ruhe kommt. Ein Jahr Haft, das muss man erstmal verkraften. Man muss erstmal, glaube ich, wieder irgendwie ins normale Leben finden. Und Da sind wir dabei und ich wünsche ihm alles Gute dafür.
Wir haben gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Sie haben sich als Familie mit den Friedenspreisträgern bezeichnet. Also ich sehe das so als Zweck auch des Friedenspreises, eine Art Schutzschirm über die Trägerinnen und Träger zu halten.
Ja, wir heben ja jemanden auf ein anderes Niveau. Wir bringen ihn viel stärker in die Öffentlichkeit, als er es vielleicht vorher war. Damals vor dem Friedenspreis, muss man ehrlich sagen, war Boualem Sonsal in Deutschland kaum bekannt. Danach hat er eine große Bekanntheit gehabt und er hat es auch als Verpflichtung angesehen, mit einem Friedenspreis ausgezeichnet zu werden, dass er sich im Weiteren auch für Frieden und Freiheit einsetzt und für Meinungsfreiheit. Umso betrüblicher war es, dass er quasi deswegen quasi verhaftet wurde, weil er seine Meinung gesagt hat.
Und wie betrüblich ist das aus Ihrer Sicht, dass es jetzt eine Begnadigung gab, aber keinen Freispruch?
Ich glaube, das mussten die Algerier tun. Deswegen war es bis zu der Verurteilung, glaube ich, auch gar nicht möglich, ihn irgendwie frei zu bekommen. Sonsal, ja, ist einfach jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Und die Algerier wollten, glaube ich, auch ein Stück weit ein Exempel bei ihm statuieren, um anderen auch zu zeigen, nicht weiter als bis hier.
Martin Schuld, der Leiter der Friedenspreis-Geschäftsstelle beim Börsenverein, über den begnadigten Boualem Sonsal. Haben Sie vielen Dank für das Telefonat.
Ja, sehr gerne.
Über den Opernneubau in Hamburg haben wir schon was gehört. Jetzt geht's nach Düsseldorf in den Kulturmeldungen von und mit Jörg Biesler.
Ja, in Düsseldorf hat sich die Jury für einen Entwurf des norwegischen Büros Snø Hætta entschieden. Der besteht aus zwei unterschiedlich großen keilförmigen Gebäuden, verkleidet mit Natursteinen, in denen sich einerseits die Bühne und der Zuschauerraum und andererseits Verwaltung und Nebenräume befinden. Im Innern des Bühnenhauses, in Foyer und Zuschauerraum, dominieren Blasenformen und fließende Linien. Drei weitere Entwürfe wurden prämiert von HPP-Architekten aus Düsseldorf, Kister Scheidhauer Groß aus Köln und Wulff-Architekten Stuttgart. Mit allen vier Bewerbern sollen nun Verhandlungen geführt werden, bevor der Stadtrat im nächsten Jahr endgültig entscheidet. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste hat sich mit der Praxis der bayerischen Staatsgemäldesammlung im Umgang mit potenzieller Raubkunst beschäftigt. Anlass dafür waren Berichte, nach denen Kunstwerke, die vom Museum als Raubkunst identifiziert worden waren, nicht zurückgegeben worden sein sollen. Auch wir haben darüber berichtet. Maike Hopp, die Leiterin des Zentrums Kulturgutverluste, sagte dazu dem Bayerischen Rundfunk:
Der zentrale Output unserer Untersuchung war, dass hier solide wissenschaftlich gearbeitet wird nach den gegebenen nationalen und internationalen Standards. Aber dass wir eben merken, dass doch in den Verfahrensabläufen sehr, sehr viele unabgesprochene Zuständigkeiten oder eben einfach generell ungeklärte Verfahrensabläufe immer wieder dazu führen, dass man viele unnötige Schleifen nimmt.
Maike Hopp über die Raubkunstforschung an den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Zuvor war eine Liste an die Öffentlichkeit gekommen, in der mehr als 200 Kunstwerke als rot eingestuft waren. So werden nach internationalem Standard klare Raubkunstfälle markiert. Bei der Überprüfung kamen die Fachleute zum Schluss, dass diese Rotmarkierung intern auch bei Verdachtsfällen verwendet wurde. Inzwischen ist die Zahl roter Markierungen auf 82 reduziert worden. Die Zahl der Provenienzforscherinnen und Forscher in Bayern wurde inzwischen von 4 auf 9 mehr als verdoppelt. Außerdem sollen für Besucher künftig die Ermittlungsstände der einzelnen Werke transparent gemacht werden. Das Festival junger Regie Fast Forward in Dresden, das heute beginnt, findet in diesem Jahr zum letzten Mal statt. Zu sehen sind bis Sonntag europäische Theaterstücke, diesmal aus Italien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Slowenien und den Niederlanden. Das Festival, das mit niedrigen Eintrittspreisen den Zugang zur Kultur möglichst leicht machen will, ist Einsparungen zum Opfer gefallen. Die Kuratorin von Fast Forward, Orti von Havranek, sagte dem Mitteldeutschen Rundfunk, es habe Kürzungen von Kulturbudgets gegeben. Die rechtsgerichtete Politik in vielen europäischen Ländern, meinte sie, bedeute für junge Theaterschaffende ein zunehmendes Berufsrisiko. Unter Druck von rechts sieht sich auch die Leitung des Deutschen Nationaltheaters und der Staatskapelle Weimar. Das Haus wehrt sich gegen eine Anfrage der AfD zur politischen Positionierung der Theaterleitung und wegen Veranstaltungen gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus am Haus. Das Theater sieht darin den Versuch, die künstlerische Freiheit und Finanzierung des Theaters in Frage zu stellen. Der Liedermacher Wolf Biermann ist in den Orden Pole Merit für Wissenschaften und Künste aufgenommen worden. Neben dem 88-jährigen früheren DDR-Dissidenten wurden auch der Theologe Christoph Markschies und die Meeresbiologin Antje Boetius in den Orden aufgenommen.
Jörg Biesler mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Das Gedenken in Paris, 10 Jahre nach Bataclan. Die Verhandlungen bei der COP30 in Brasilien, allesamt Themen in den Informationen am Abend gleich. Am Mikrofon von Kultur heute war Marja Elmenreich.